Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Das Thema heute Morgen ist, warum ich als Naturwissenschaftler bewusster Christ bin. Viele, wenn sie mich kommen sehen und sie sehen mich in vielen Universitäten kommen, sie sagen und ganzen Ernstes, wie können Sie Wissenschaftler sein und Christ sein? Denn wir wissen, dass die Evidenz, die wissenschaftliche Evidenz gegen den Theismus ist, dass der Atheismus wissenschaftlich fundiert ist. Und Sie mit Ihrem Theismus, das ist nicht fundiert. Entweder sind Sie ein Heuchler, das hat man mir gesagt, oder Sie sind ein Schauspieler. Eins von beiden. Aber dass man echt wissenschaftlich gebildet sein kann und zur gleichen Zeit echt überzeugter Christ sein kann, das ist sehr vielen von meinen Kollegen wirklich ein Problem. Und man muss verstehen, wo die Probleme liegen. Und wenn Sie das verstehen, können Sie eher mit Liebe, aber mit Weisheit, Verstand und Wissenschaft mit den Kollegen umgehen. Viele sind dadurch in ganz hohen Stellungen zum Glauben gekommen, weil man sie ernst nimmt. Und nicht einfach abtut und sagt, das sind aber nur linke Radikale, die keinen Verstand haben. Man muss das Problem beim Schopf anpacken und dann kann man einander helfen. So will ich Ihnen sagen, heute Morgen, was mein Werdegang ist. Es soll ein Zeugnis sein, nachdem wir so patriarchalisch gedient haben die ganze Woche. Jetzt soll ich als Wissenschaftler vor Ihnen treten und mich verantworten. Nun, ich lese Ihnen vor, nur ein Vers aus Gottes heiligem Wort. Und hören Sie genau zu. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt in den Werken, das heißt in der Materie, in der Biologie und in den Menschen, deutlich zu ersehen. Deutlich zu ersehen ist Gottes ewige Gottheit und Kraft in der Materie, in der Biologie, in den Menschen und in dem Kosmos deutlich zu ersehen. Dass Sie, wenn Sie Atheisten sind, ohne Entschuldigung sind, Atheisten zu sein. Nun, das ist ein sehr starkes Stück. Sagen Sie das einem Kommunisten und sehen Sie, wie er reagiert. Denn es ist stark. Denn die Universitäten hier in Amerika und im Osten, die lehren alle, dass der Atheismus wissenschaftlich fundiert ist. Und ich stehe vor Ihnen heute Morgen und werde mich mit Gottes Hilfe rechtfertigen können, wenn ich sage, dass der Atheismus nicht wissenschaftlich fundiert ist. Dass das Christsein wissenschaftlich viel fundierter ist als das andere. Nun, ich muss jetzt ausholen. Das ist sehr dogmatisch und trocken, was ich gesagt habe, und gar nicht patriarchalisch. Nun, ich muss ausholen, sagen, was mein Werdegang ist. Und ich muss meine Seele entledigen. Ich bin auf einem Landgut in England groß geworden. Meine Mutter war gläubig. Sie war klar christlich und liebte den Heiland. Mein Vater war es nicht. Er war ein guter Mann, ein sehr guter Mann. Er war wohl bekannt für seine Wohltaten und den Armen in unserer Gegend. Aber er war Freimaurer und im 32. Grad Royal Arch. Na, wenn Sie wissen, was Royal Arch ist, dann sind Sie orientiert. Wenn Sie es nicht wissen, es ist königliche Arche. Hier hat man das weniger. Aber in angelsächsischen Ländern ist es der höchste Grad der Freimaurer. Nun, mein Onkel, der jüngste Bruder meiner Mutter, war auch sehr verbunden mit meinem Vater als Freimaurer. Und die beiden waren 32. Grad Royal Arch. Ich bin groß geworden in dieser Atmosphäre. Sie kamen abends am Freitag zusammen, Onkel und mein Vater, und haben ihre Riten durchgemacht, als wir ins Bett gegangen sind. Nun, es war in der Nähe von uns keine gläubige, lebendig gläubige Gemeinde, wie sie es haben. Wir hatten ganz tote Kirchen, sie waren alle leer, und der Pfarrer meinte, dass die Bänke in der Kirche intelligent sein müssen, denn denen hat er leer gepredigt, angepredigt jeden Sonntag. Und ich bin erst, als ich ins Internat kam, zuerst mit organisiertem Christentum in Verbindung gekommen. Und dann als Student ein bisschen später. Ich hatte drei ältere Schwestern, die geholfen haben bei der Erziehung der zwei jüngeren Brüder. Und deshalb sehen Sie, liebe Damen, das Resultat von Schwestern, die an der Erziehung der Kinder mitarbeiten. Nun, mein Vater war ein Farmer und er liebte dreierlei. Er liebte Pferde. Er konnte sehr gut reiten und ging auf die Yacht mit diesen roten Jacken, nicht wahr? Mit dem hohen Zylinder. Das ging er. Das war sehr wichtig für ihn. Und dann liebte er noch dazu schnelle Autos, gute Autos, Cubits. Ja, Sie wissen nicht hier, es ist eine Bildungslücke bei Ihnen, nicht wahr, was ein Cubit ist. Aber die waren die Dinger selber. Bentleys und De Dions. Die hatte er. Und er ging sehr oft zur Jagd, zuerst mit dem Auto und dann das Pferd. Und so gab es sehr oft bei uns Fasanen und Jugged Hare. Wenn Sie wissen, was Jugged Hare ist, oder ist das auch eine Bildungslücke? Das ist Hase, besonders gebraten. Und es schmeckt sehr gut, darf man nicht sagen, an einem Sonntagmorgen. Und Großwild gab es bei uns nicht, aber ich bin sehr oft mit 8, 9 Jahren hat mein Vater angefangen, mich zum Gutsherrn aufzuziehen, nahm mich mit meinem Bruder auf die Jagd. Und da habe ich in ganz frühen Jahren, war ich ein guter Schütze mit einem 4-10 Gewehr, war es nicht schlecht mit uns. Wir hatten auch, damit Sie sehen, in welchem Milieu ich groß geworden bin. Wir hatten auch zwei Güter. Ein Gut war auf der einen Seite der Themse, das andere Gut war auf der anderen Seite. Und wir hatten ein Boot, ein Punt, P-U-N-T, mit einem flachen Boden, mit all dem Gerät rüberzukommen über die Themse. Also sehen Sie, wir sind groß geworden auf dem Land. Und erst als ich ins Internat kam mit meinem Bruder nach Taunton in Westengland, habe ich ein bisschen das geordnete und das ernsthafte Leben des Lernens und der Arbeit hinter der Theke gelernt. Nun, in der Schule, im Internat, gab es sehr viel Unmoral. Es gab Homosexualität und es gab auch lose Mädchen, und sie wurden von den älteren Buben ins Internat, in die Schule eingeschleust, und sie galten als Cousinen und Verwandte und Schwestern und alles Mögliche. Und so gab es all das, was man nicht lernen soll, die Sexualisierung der Jugend bei uns in frühen Jahren in diesen Internaten. Die Ausbildung, der Unterricht war teilweise sehr gut, aber teilweise nicht. Eins sehr gut und einiges nicht sehr gut. Mit 16 Jahren habe ich mein Abitur gemacht, 2 Jahre zu früh, auch in England. Wir haben gearbeitet und arbeiten müssen. Und zu den Zeiten waren Finanzen sehr, sehr knapp. Und ich habe gewusst, dass mein Vater Mühe hatte, 5 Kinder zu erziehen, finanziell gesehen. Und da habe ich gearbeitet. Und ich habe eine Auszeichnung bekommen und deshalb sofort ein Stipendium nach Oxford bekommen. Nun, da hatte ich Sir Gavin de Beer. Sir Gavin de Beer ist vor 2-3 Jahren gestorben und er war mein Professor der Zoologie. Und da habe ich auch Professor Chataway, ich bin deshalb nach Oxford gegangen, er war ein Kollege von meinem Vater und Freimaurer und sie waren sehr befreundet, deshalb kam ich schnell rein. Nun, als ich dann anfing, in die Biologie zu lernen und Wissenschaften zu lernen, da habe ich sehr schnell gelernt von Professor Sir Gavin de Beer, dass die Leute, die christlich sind, und meine Mutter war christlich, müssen Sie bedenken. Ich hatte immer diese Polarität da. Meine Mutter christlich und mein Vater nicht. So wusste ich, was Spannung und Spaltung war in der Familie. Ich hatte auch gelernt, wie Mutter immer antwortete, sie zitierte Paley, und Paley's Natural Theology, der hat gesagt, dass, lieben Leute, eine Uhr verlangt einen Uhrmacher. Eine Schöpfung verlangt einen Schöpfer. Deshalb, weil wir Schöpfungen sind, muss es einen Schöpfer geben, genau wie, weil es eine Uhr gibt an der Wand, es einen Uhrmacher geben muss. Und das war Paley's Natural Theology. Und das haben all die Gläubigen in England immer zitiert, um sich zu verteidigen gegen Leute wie Sir Gavin de Beer. Nun, er hat gesagt, und all seine Professoren mit ihm, die haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Das ist längst hinfällig, das, denn sind Sie mit mir? Zufall kann das Gleiche tun wie ein Schöpfer, wenn Sie dem Zufall Zeit genug geben. Sie müssen nur lange Zeit warten und wenn Sie lang genug warten, wird alles nach der Wahrscheinlichkeit geschehen. Wo T gleich Zeit ist unendlich, da ist P, die Wahrscheinlichkeit, 1. Das ist die Wahrscheinlichkeitsformel. Und das hat man mir eingeprägt. Man hat mir gesagt, also alles, was du brauchst, ist genug Zeit und genug Materie, und dann geschieht nach dieser Formel alles, was wir sehen. Das berühmte Bild von der Debatte in Oxford zwischen Wilberforce, dem gläubigen Bischof von Oxford, und Huxley wurde mir eingerieben, ich war ja in Oxford, dass wenn man auf eine Schreibmaschine mit Affen schreibt, lang genug, dann wird der 23. Zahl rauskommen. Der Herr ist mein Hirte. Man kann es beweisen, nicht wahr? Beweisen. Haben Sie verstanden? Und das hat man mir eingerieben, dann habe ich Geologie ein bisschen reingeguckt. Und ich wusste das, wie ich meinte, dass es die Milliarden von Jahren gibt und dass es die unendliche Mengen von Stoff gibt. Und deshalb sei es leichter, nicht an einen Gott zu glauben, als an einen Gott. Denn der Zustand in dieser Welt sieht nicht direkt so aus, als ob ein liebender Hirte uns versorgt. Damals drohte der Zweite Weltkrieg, Und heute droht der Dritte, es sieht nicht so aus, als ob ein liebender Hirte über uns ist. Und da habe ich gelernt, dass der Professor Ockham in Cambridge vor vielen, vielen Jahren, tausend Jahren, gesagt hat, wenn es zwei Möglichkeiten einer These gibt und man weiß nicht, welche These man nehmen soll, Gott in diesem Fall oder Atheismus im anderen Fall, dann nimmt man als wahr an die These, die am leichtesten ist und die am einfachsten ist. Und wenn man sagt, dass ein guter Gott so viel Böses duldet und nichts tut, dann kann er nicht gut sein. Wenn ein Gott gut und bös ist, da hat man einen Teufel. Ein guter Gott, der zur gleichen Zeit bös ist, ist ein Anachronismus. Und da ist es unmöglich, an den Gottbegriff zu glauben. Deshalb, nach Ockham, nimmt man den Begriff an, dass es keinen gibt. Und ich weiß noch, als ich Botanik gemacht habe dort bei Magdalen Bridge in Oxford, da habe ich die Aufgabe bekommen, die Poren von Blättern von gewissen Arten von Pflanzen zu untersuchen. Da war ich dabei, den Mechanismus der Poren, die eben den Transfer von Wasser, Dampf nach innen und nach außen und CO2 nach innen und CO2 und Sauerstoff nach außen. Als ich das untersucht habe und ich habe versucht, einen Zweck darin zu finden, da kam mein Professor, er hieß Ingram, zu mir und sagte, hören Sie mal, sind Sie denn so weit zurückgeblieben, dass Sie versuchen, Zweck in diesen Dingen zu finden? Das ist alles das Produkt von Zufall. Das kommt von Ihrem Hang nach Paley. Paley war der Mann in jeden Tagen. Und der gute Mann, sein Vorgesetzter wenigstens, Hannes, hat dafür das FRS bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung in der akademischen Welt von England für diese Art von Denkweise. Nur wenn ein Student sieht, dass ein Professor geehrt wird, indem er auf diese Sachen eingeht, dann imponiert das einem jungen Studenten, der auch in seiner Karriere vorwärts kommen will. Nun, kapituliert und ich bin Atheist geworden. Sehr schwer für einen Studenten zurückbleiben zu müssen unter diesem Druck von den Professoren und von den Studenten um ihn herum. Und mit mir sind sehr viele von meinen Kommilitonen Atheisten geworden. Und mit dem Atheismus kam das, was Huxley sagte. Er sagte, als ich erkannte, Huxley, der Enkel von dem großen Huxley, der mit Wilberforce debattierte, er sagte, der Enkel, als ich erkannte, dass ich nie vor einem Richterstuhl Gottes stehen werde, weil es keinen gibt, und dass ich machen kann, was ich will, das war für mich meine Wiedergeburt, hat er gesagt. Hat er im amerikanischen Fernsehen gesagt. Und so empfand ich das auch damals. Also jetzt diese Angst vor einem Gott, der dich zur Rechenschaft zieht, das ist alles für die Vögel. Das muss man nicht ernst nehmen. Sie müssen bedenken, dass Ihre Kinder zur Schule gehen und zur Universität. Und innerhalb des ersten Semesters, spätestens des zweiten Semesters Biologie, ist der Glaube fertig. Sie kommen zurück als ungläubige Leute. Und die Eltern sitzen da und können nichts sagen, weil sie nicht verstehen, was los ist. Sie können ihnen gar nicht helfen. Meine Frau hat unsere Kinder sehr genau orientiert über all diese Argumente. Und als dann die Lehrer sie gebracht haben, hatten sie auf höfliche Art und Weise die Antwort und die sind durchgekommen und die sind Kinder Gottes geworden und da haben wir wenig Mühe gehabt. Aber wenn Eltern nicht unterrichtet werden über diese Dinge in der Kirche, in der Gemeinde, Wer soll den Kindern helfen, die so eine Propaganda wählen, denn Propaganda ist es, wie ich Ihnen jetzt zeige, ausgesetzt sind und keine Munition haben, um zurückzuschießen, um sich zu verteidigen. Nun, zu dieser Zeit, ich muss es schnell machen, zu dieser Zeit kam in unsere Ortschaft, wo wir wohnten, ein General der britischen Armee. Und er hieß Frost. Nun, er war ein General, aber er war ein besonderer General. Meine Mutter ging regelmäßig zu den Stunden, die er hielt, Bibelstunden und sowas, und sie wurde sehr gesegnet, das haben wir gemerkt zu Haus. Und sie war sehr besorgt um mich. Und sie sagte dem General von ihrem ältesten Sohn, der diese Wege ging. Der General sagt, gut, ich lade ihn ein. Telefoniert runter, wir haben Tennisparty heute Nachmittag mit meiner Familie an der Themse. Würde sich freuen, hochzukommen zu uns. Gibt ja Tee und Kuchen, Kaffee und Kuchen, all diese Dinge. Er soll kommen. Dort werden eingeladen vom General. Also gut, geht man hin. Mal gucken. Er spielte Tennis mit mir, er war sportlich, und er ging auf die Themse, ich war rudern mit mir, konnte auch sehr gut, und er war ein General, kurz. Aber am Abend kam das dicke Ende nach. Er sagt, kommen Sie in mein Studierzimmer. Und er hat ein schönes Studierzimmer, viele Bücher drin, meist fromme Bücher. Habe ich mit Denken gesehen. Und er fing an mit mir zu reden und fragte, warum ich Atheist sei. Da habe ich ihm gesagt, warum. Und habe über Evolution argumentiert mit ihm bis 11, 12 Uhr nachts. Das, was Sie glauben in Genesis, nicht wahr, dass Gott die Erde, Himmel und Erde und Menschen, alles Tiere in 6 Tagen gemacht hat, das ist für die Vögel heute. Das weiß jeder, dass das nicht so ist. Das weiß doch jedes Kind in der Schule weiß das. Und ich habe ihn richtig, Sie wissen, wie junge Männer, ich wage es nicht zu sagen, aber unsagbar frech sein können. Und das war ich auch. Ich schäme mich jetzt. Denn er war ein Patriarch. Ich war es nicht. Und ich bin als Sieger aus dem Haus rausgegangen. Er sagte, ich verstehe nichts von Wissenschaft, nur verstehe ich etwas von Jesus. Und ich sagte, da Jesus nicht existiert, und Jesus ein Mensch war, heute existiert er nicht, und Jesus ein Mensch war, wie wir alle, ein Sünder, ist er nie auferstanden von den Toten, er wird nie wiederkommen und werden vor seinem Richterstuhl nie stehen. Fertig. Da bin ich nach Hause gegangen. Ich habe Vaters Bentley geborgt für den Abend. War ein junger Student in so einem Bentley, nicht wahr? Das war in Ordnung. Nun, er betete, er war ein sehr weiser Mann, er betete 14 Tage lang mit seiner Frau. Seine Frau hat mich aufgegeben, weil ich so intolerant war und so selbstsicher war. Aber er sagt, nee, Jesus ist stärker als er. Und er betete. Und nach 14 Tagen, als er sicher war, dass Jesus mich ihm gegeben hatte, dann lud er mich noch einmal ein. Nun, da ich das erste Mal gewonnen hatte, segelte ich sehr schnell rein und sagte, ja, also Tennis und Rudern auf die Themse, das lohnt sich. Und dann nachher ihn klein machen, das kann man doch machen, nicht wahr? Sie wissen, wie junge Studenten sind. Deshalb komme ich sehr gern mit Studenten zusammen. Denn ich habe alles durchgemacht. Ich weiß, wie man mit denen umgehen muss. Einigermaßen. Da bin ich dann oben gelandet bei ihm. Und diesmal, als wir den Ritus durchgemacht hatten, Tennis und Kuchen und alles, was es gab, nahm er mich in sein Studierzimmer mit den frommen Büchern. Und er sagt, ich will nicht reden über Wissenschaft, denn ich bin kein Wissenschaftler und es ist nicht direkt fair von Ihnen, mich anzugreifen, wo ich schwach bin. Das tut man nicht, wenn man fair ist. Ich sagte, also gut, da wollen wir fair miteinander umgehen, mal sehen, wie das ausgeht. Und er sagte, also ich kenne
Jesus, der mir die Vergebung meiner Sünden gegeben hat, und ich weiß, dass die Wissenschaft sich täuscht in den Argumenten über den Atheismus. Ich kann es Ihnen nicht beweisen, ich bin zu unwissend. Und ich lasse mich nicht ein dort. Aber ich weiß, eines Tages, wenn Sie sich zu ihm bekehren, dann wird der Herr Jesus, der Ihren Verstand gemacht hat, Ihnen den Verstand öffnen, dass Sie verstehen, wo Ihre Argumente falsch sind, was ich nicht verstehe. So demütig. Und doch war er ein Mann mit Augen wie Feuer. Aber er war ein Patriarch. Er guckte eigentlich hindurch, nicht wahr? Man meinte, dass er all die Gedanken sehen konnte, die man hatte. Ein richtiger General. Nun, er sagte, ich weiß, was Sie brauchen. Und dann nannte er verschiedene Gebundenheiten. Gebundenheiten der Jugend. Und ich sagte zu ihm, wissen Sie, das ist nicht sehr fair von Ihnen. Sie verlangten von mir, dass ich fair bin, jetzt seien Sie auch fair. Sie haben mit meiner Mutter gesprochen. Er sagt, das habe ich nicht getan. Ich würde das auch nicht tun. Da habe ich gesagt, haben mit meinem Vater gesprochen. Nein, sagt er, habe ich nicht getan. Ich sagte, ja, wo haben Sie denn die Information her über mich? Und er sagte, aus Gottes unfehlbarem Wort. Da habe ich die Information. Da weiß ich, wer Sie sind. Und wenn Sie nicht Vergebung der Sünden haben, landen Sie nicht nur in psychologischen Komplexen. Das hat mich getroffen. Denn da wusste ich, dass das wahr ist. Und er bot mir Vergebung der Sünden an in Jesus, so ich Buße tue und mir ihm meine Sünden bekenne und seine Vergebung im Namen des Blutes Jesus annehme. Und ich bin weggegangen von ihm an dem Abend, nicht so wie am ersten Abend. Ich bin weggegangen von ihm, ein sehr gedemütigter junger Mann. Denn ich habe gesehen, was das Evangelium an einem alten General, er hat sich bekehrt mit 45 Jahren. Und dann ist er weggegangen von der Armee in Indien, wo er schon General war, der jüngste General in der britischen Armee, weil er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dieses Reich und nicht das britische Imperium muss ich bauen. Ich habe nur ein paar Jahre und die will ich benutzen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und so ist er weggegangen, in Ruhestand gegangen, um das zu tun. Das hat mir auch mächtig imponiert, dass er bereit war, zu handeln in diesen Sachen. Und nach 14 Tagen, 3 Wochen, habe ich diese Sachen sehr überlegt. Und in der Stille bin ich in die Knie gegangen und habe mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Und als ich das getan habe, da habe ich gleich gewusst, da habe ich gleich die Gewissheit der Vergebung der Sünden in Jesu Namen, und das machte mich neu. Nur meine Mutter hat das Gleiche gesehen, und wir haben uns alle gefreut, dass noch ein Glied der Familie gläubig geworden war. Zur gleichen Zeit ist mein Bruder auch, mein jüngerer Bruder, gläubig geworden. Nun, liebe Freunde, ich habe dann gebetet, dass der Herr mir helfen würde, meine Schizophrenie zu überwinden. Auf der einen Seite die Wissenschaft zeigte, dass es keinen Gott gibt. Ich habe es Ihnen kurz gesagt, warum. Sie können es lesen in meinen Büchern. Auf der anderen Seite wusste ich, dass Christus in meinem Herzen eine Realität war. Wie soll man diese Spalte, diese Spaltung, wie soll man das überwinden? Denn man kann nicht einfach zweierlei glauben, die sich gegenseitig widersprechen. Darf ich Ihnen die Antwort geben in 2-3 Minuten? Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, eine Maschine zu bauen aus Materie, indem man einfach Zeit hinzugibt. Es ist schon möglich, andere Dinge, Musterungen zu bauen, mit der Zeit, ohne Intelligenz, wenn man genug Zeit hinzugibt, was nach der Wahrscheinlichkeitsformel, die ich Ihnen gegeben habe. Das ist möglich, das zu tun. Es ist schon möglich, dass Sie die Reihenfolgen von dem 23. Zahn, die Reihenfolgen, was wir nennen die Sequenzen, bekommen könnten mit der Schreibmaschine durch einen Affen, der zufällig tippt, wie Wilberforce geschlagen worden ist von Huxley über diese Dinge. Aber das ist, was die Wissenschaft sagt. Und deshalb ist es möglich, eine Stoffwechselmaschine zu bauen, wie die Biologie, wie Sie es sind, sagen Sie. Und da liegt der Fehler. Eine Maschine, weil sie Bezweckung braucht, plus Materie, wird nur gemacht von einem Schöpfer, von einer Intelligenz, was wir nennen von intrinsischer Information auf die Materie gehaftet. Man kann es nicht tun, wie allgemein gelehrt wird, dass eine Zelle oder eine Nähmaschine oder ein Rolls-Royce oder ein Mercedes aus Eisen entsteht, wenn sie einfach Zeit hinzugeben. Das geht nicht. Die Wissenschaft weiß heute warum. Sie können es lesen in den Büchern in dem Schwab Verlag, die maßgeblich sind auf dem Gebiet und worauf die Wissenschaft noch nicht allgemein gekommen ist. Aber hier gibt es keine Antwort. Und da kam ich zu dem Schluss. Ich habe 20 Jahre diese Dinge überlegt, dass diese Idee, dass wir vielleicht eine kleine Möglichkeit haben, wie die Wissenschaft sagt, dass wir durch Zufall entstanden, diese Möglichkeit gibt es nicht. Das hängt zusammen mit der Struktur von einer jeden Maschine und wir sind eine Stoffwechselmaschine, biologisch gesehen. Nun, wenn Sie das nicht verstehen, Ihre Kinder müssen dies durchmachen. Und wenn Sie sie nicht warnen, wenn Sie sie nicht ihnen die Information nicht geben, werden sie dem zum Opfer fallen. Und es ist ein Irrtum. Es braucht nur diesen einen Punkt tüchtig durchzuschlagen durch die Massenmedien. Und da wird die ganze atheistische Wirtschaft, die ganze atheistische Wissenschaft zusammenklappen. Nur an dem einen Punkt hängt alles. Es gibt auch andere Punkte. Aber dieser Punkt wird genügen heute Morgen. Nun, ich komme jetzt zum letzten Teil und dieser Teil sieht so aus. Wie ist es, wenn Sie überzeugt sind, dass es einen Gott gibt, wenn Sie wissen, dass Jesus in Ihrem Herzen wohnt, wie ich damals und jetzt jeden Tag erfahre, dass Jesus eine Realität ist? Warum erfahren das die meisten Leute nicht? Wenn der allmächtige Gott, der uns berufen wird, zu seinem Richterstuhl, ob wir wollen oder nicht, warum werden wir dann das wissen, aber jetzt nicht? Wie kommt es, dass die meisten Leute schlafend durch ihr Leben gehen und nicht wissen, dass Jesus eine Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist. Und da muss ich Ihnen das ganz klar machen in 5 Minuten in der Form einer Geschichte, die wahr ist aus meinem Leben. Und dann können wir unsere Schlüsse ziehen. Und das ist der Grund, warum ich als Naturwissenschaftler Christ bin. Ich habe Ihnen verraten, dass mein Vater Autos liebte. Und ich bin genetisch der Sohn von meinem Vater und ich habe die gleiche Schwäche. Wenn ich die Möglichkeit hätte, wäre es nicht ein Volkswagen für mich, es wäre was anderes, nicht wahr? Also, mein Vater hatte einen Bentley in der Garage. Und das war ein 3-Liter-Bentley. Oh, ein schönes, schön, ist nicht beinahe so schön wie seine Pferde, aber eine schöne Maschine. Und wir waren 10, 11 Jahre alt, mein Bruder und ich. Wir haben genau geguckt, wie Vater dieses Ding fuhr. Und Vater hatte das Auto immer eingeschlossen in seine Garage mit einem Hängeschloss. Und der Schlüssel war in seiner Tasche. Nun, Vater hatte sehr, sehr viel zu tun. Und eines Tages hatte das Hängeschloss vergessen. Und wir saßen am Abendbrot. Und da kam mein Bruder herumgeschlichen zu mir und sagte, du,
es ist offen.
Da sagte ich, wirklich? Aber nicht zur gleichen Zeit gehen. Du zuerst, dann komme ich. So schlich er raus, fertig mit Messen. Und nach einiger Zeit bin ich ihm gefolgt. Und da stand er schon in der Garage, alles da. Und er hatte 2 Kissen mitgebracht, denn es war ein großes Auto und wir waren noch klein. Und wir setzten uns rein in dieses Ding, machten die Türen auf. Und da gab es einen riesen Anlass, also so ein Ding haben sie nie gesehen. Und 2 Zündungsschlüssel, 2 Magnetos hatte das Ding und 4 Ventile pro Zylinder. Sie können sich denken, also jeden Tag. Und da haben wir es angelassen und haben alles richtig geguckt. Die 2 musste man zur gleichen Zeit reintun und dann Anlasser. Und wir sind dann rückwärts rausgefahren auf den Hof. Also das Geräusch von dem Auspuff war Musik für unsere Ohren. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben das gemeistert, wir fahren auf der Hauptstraße. So, auf 2 Kissen, sonst guckte man nur durch das Steuerrad, nicht wahr? Wir sind dann auf die Hauptstraße gefahren und zum Bahnhof. Und am Bahnhof gab es so eine Rennbahn. Ich war vor 3 Wochen wieder da und habe es angeguckt. Eine Rennbahn, da konnte man rundherum fahren. Erster Gang, 2. Gang, ohne Synchromesh, also nicht synchronisiert, aber wir hatten es raus, wir hatten genau geguckt. Und bis zum 3. Gang konnten wir um diesen Platz fahren. Und als wir mitten in unserem Vergnügen waren, haben wir gemerkt, dass der Bahnhof ein Fenster hatte. Und hinter dem Fenster saß der Bahnhofvorsteher, Mr. James. Und Mr. James war sehr befreundet mit meinem Vater. Und Mr. James hatte ein Telefon. Und mein Vater hatte auch ein Telefon. Und da haben wir gedacht, er wird sicher dieses Auto erkennen. Es gibt nur 1 Meilen weit so. Und vielleicht hat er schon telefoniert. Also schleunigst zurück. Und wir sind zurückgekommen, haben das Auto in die Garage getan. Und so hinterlassen, wie es war, und sind eins nach dem anderen ins Haus geschlichen. Nun, es gab in unserem Haus eine große Treppe vorne, wo man anständig hochgehen konnte. Und es gab eine Treppe hinten, wenn man aufschleichen wollte, da man raufgehen konnte. Und wir sind die hintere Treppe hoch und ins Schlafzimmer. Wir haben uns gefreut über das, was wir getan haben. Aber dann hörten wir die Stimme Mutters, Essen, Abendbrot. Es war Supper, nicht wahr? Das war das späte Essen. Haben wir immer so um 10 Uhr gegessen. Wir sagen, Mutter, haben keinen Appetit. Wir möchten nicht. Mein Vater hatte penetrierende Augen. Mein Vater hatte fast eine prophetische Gabe, all die Dinge zu sehen, die die Kinder getan haben, die er nicht wissen sollte. Er wusste immer alles, was wir getan haben. Und wir wollten ihn nicht sehen, ihn nicht sehen. So blieben wir hoch. Mutter war sehr erstaunt. Nun, nächsten Morgen Frühstück. Mein Vater hatte immer den Speck ausgeteilt mit den Spiegeleiern und mit dem Porridge, nicht wahr? Der Vater stand am, und hat es ausgeteilt. Und als wir seinen Blicken begegnet sind, weiß er oder weiß er nicht? Mein Vater hatte eine Gewohnheit, nichts zu sagen. Und wenn man nicht sagte, wurde sein Zorn immer größer mit der Zeit, nicht weniger. Das Gras wuchs über seine Füße nicht. Er war nicht sicher, dass er es weiß. Und er sagte uns nichts. Er war sehr reserviert, mein Vater. Mittagessen kamen wir von der Schule zurück. Wiederum das Gleiche. Wir sind ihm aus dem Weg gegangen, sobald wir konnten. Abendbrot, das Gleiche. Denn wenn er wusste, dass wir das getan hatten, es ist ja strafbar, polizeilich das, aber was wir fürchteten, war die Reitpeitsche. Über der Tür, die er immer da hielt, in dem Salon, wo wir unsere Mahlzeiten eingenommen hatten, er hatte das und einige Male hat er es benutzt, zu unserem Wohl. Nun, das ging, diese Hölle im Haushalt, wir konnten nie mit ihm reden. Auf die Jagd mit ihm sind wir nicht gegangen. Der Appetit war so wie unter dem Einfluss eines Appetitzyklers, nicht wahr? Wir mussten raus, nur raus, weil das in uns wirkte. Weil wenn mein Vater wusste, konnte er sehr zornig sein. Er war sehr gerecht, aber sehr zornig. Wenn man ihn betrogen hatte und wenn man gelogen hätte, das war das Schlimmste mit ihm. Nun, nach 14 Tagen war diese Qual im Haus so groß. Da haben wir einen Rat gehalten, mein Bruder und ich. Wir waren die Einzigen, die wussten, aber wir wussten das nicht. Wir sagen, wir müssen was tun. Denn das Vater hier ist im Haus und wir an ihm vorbeileben. Das geht nicht weiter. Da sagt er, ja, was sollen wir machen? Und da sagt mein Bruder, wir müssen zu ihm gehen und beichten. Aber ich sagte, nicht vor Mutter und nicht vor den Schwestern, das geht nicht. So haben wir gewartet, bis Mutter und die Schwestern weg waren. Und dann, als Vater da saß hinter seiner großen Zeitung, haben wir gesagt, Daddy, wir möchten mit dir reden. Tat seine Zeitung runter und sagte, das erste Mal seit langer Zeit, dass ihr mit mir reden wollt. Was ist es denn? Da haben wir gesagt, Daddy, wir sind in die Garage gegangen und du hast uns das verboten. Tat er seine Zeitung beiseite und sagt, was? Wie seid ihr denn reingekommen? Du hast das Hängeschloss vergessen. Oh, so. Was habt ihr getan? Habt ihr den Motor angelassen? Denn seine Batterie war nicht sehr stark für so einen starken Motor. Und eines Morgens, als wir schon früher geprüft hatten, war die Batterie platt, nicht wahr? Und das hat ihn sehr geärgert. Nein, sagten wir, Vater, wir haben den Motor schon angelassen. Und er sagte, ist das alles? Und wir sagten, nein. Was habt ihr denn sonst getan? Ja, wir haben den Motor angelassen und auf hohe Touren kommen lassen. Machte so ein schönes Geräusch. Ist das alles? Nein, Vater, wir waren jetzt beim Tränen. Nein, Vater, wir sind rausgefahren. Da stand er aber auf. Ihr seid rausgefahren mit meinem neuen Auto. Ja, wir sind rausgefahren. Was habt ihr denn da getan? Habt ihr jemanden überfahren? Nein. Nein, Vater, das haben wir nicht. Was habt ihr getan? Vater, wir sind auf die Hauptstraße gefahren. Da ging er und holte die Reitpeitsche. Wir sind auf die Hauptstraße gefahren. Wohin seid ihr denn gefahren? Wir sind zum Bahnhof gefahren. Was? Auf diesen Rennplatz? Jawohl, wir sind dorthin gefahren. Was habt ihr da gemacht? Wir sind so schnell wie möglich bis im dritten Gang herumgefahren, Vater, bis wir nicht mehr schneller fahren konnten, weil das Ding drohte umzukippen. So schnell sind wir gefahren. Oh, da war er aber wütend. Da war mein Vater aber wütend. Und er hatte rote Haare, mein Vater. Und Sie wissen, was das bedeutet. Man sagte immer, dass ein roter Schnurrbart davon kommt, dass die Worte so heiß sind, nicht wahr? Die rauskommen. Also er war wirklich außer sich. Mein Vater war sonst ein sehr kühler Mann, aber er konnte außer sich sein, wenn man sowas tat. Und er holte die Reitpeitsche und sagte, also gut, was wollen wir machen? Und wir sagen, ja, gib uns die Strafe, dass es wieder gut ist. Aber es muss wieder gut werden mit uns. Da wurde er ganz still. Reitpeitsche in der Hand. Und er sagt, nein, das mache ich nicht. Zum ersten Mal, so wie ich weiß, seid ihr von selbst ehrlich geworden ohne Peitsche. Ich sag euch, was ich tue. Ihr habt euch genug gestraft. Das war, warum ihr über 14 Tage kaum mit mir gesprochen habt, nicht wahr? Und wir sagten, ja, das war's, Vater. Er sagt, gut, und ihr seid zu mir gekommen, um das zu beichten. Ja, Vater. Also sagt er, dann ist nur das eine nötig. Ihr seid ehrlich geworden, ihr habt es gebeichtet. Ich vergeb's euch, aber tu es nicht wieder. So mild haben wir nie gesehen. Und hat jedem einen Kuss gegeben und nie wieder erwähnt. Das war fertig. Nun, wir waren schon ein bisschen schüchtern, die ersten Stunden und Tage nach so einer Versöhnung. Aber wissen Sie, durch diese Versöhnung wurde unser Vater, neben dem wir im gleichen Haus lebten, wurde wirklich. Das ist der Grund, warum Gott, der Vater, und Christus, der Sohn, und der Heilige Geist, die dritte Person der Trinität, uns nicht wirklich sind. Solange der heilige Gott, der seine Gebote gemacht hat und wir es wissen, und wir gegen ihn sündigen, die Gebote übertreten, gibt es keine Möglichkeit der Gemeinschaft, der inneren Gemeinschaft, und damit meine ich das innere Erleben einer Person der anderen Person gegenüber. Man erlebt sich gegenseitig, auch unter Menschen, nur wenn man keine Sünde zwischen Menschen und Gott hat. Wenn Menschen gegen mich sündigen oder ich gegen sie ein Böses sage, in dem Augenblick, wo ich komme und sage, hören Sie mal, es war falsch von mir, bitte vergebt's. Gucken Sie mich an, sagen, aha, da ist die Basis der Gemeinschaft. Der Grund, warum die Menschen Gott nicht kennen, ist nicht wissenschaftlich. Der Grund ist, dass man nicht versöhnt ist. Und Gott hat die Welt versöhnt mit sich selbst, Jesus Christus. Er bietet uns die Versöhnung an. Und wenn wir sie bewusst annehmen, dann offenbart er sich. Aber darf ich da hinzufügen, dass wenn Gott sich uns offenbart in Jesus Christus, wie unser Vater uns wirklich, wirklich wurde nach diesem Ereignis mit dem Auto, wenn er das tut, darf ich Ihnen sagen, was er noch tut, und dann bin ich fertig. Er hat versprochen, das zu tun, was er bei so vielen Menschen in meiner Lage getan hat. Wir waren junge Wissenschaftler. Die ganze Wissenschaft sprach gegen unseren Glauben, aber er hat versprochen, uns den Verstand durch seinen Heiligen Geist zu öffnen, dass wir verstehen. Und wir brauchen Verstand, um unseren Kindern zu helfen, gegen diese Propaganda der Gottlosigkeit hier in dieser Stadt standhaft festzustehen. Aber es braucht einen geheiligten Mann, eine geheiligte Mutter, einen geheiligten Vater, der ständig in die Gemeinschaft mit Jesus lebt und der ständig arbeitet, darauf hinarbeitet, dass sein Verstand geöffnet wird, um die Strategie zu verstehen, dass möglichst viele Menschen zu Jesus kommen. Und dann werden wir, wie die Jahre vorbeigehen, wie mein lieber General,
Gott hat ihm den Verstand geöffnet. Das Wissen, das biologische Wissen hat er nicht. Aber Gott hat ihm das gegeben, wie man einen Mann anpackt, um ihn zu Christus zu führen. Und das ist mein Zeugnis. So bin ich als Wissenschaftler Christ geworden und Christ geblieben. Und er hat mich heil gemacht durch dieses Verfahren. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld mit mir heute Morgen. Wir beten zusammen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du allgegenwärtig bist, dass du in den Herzen aller derer bist, die sich dir übergeben haben und dich lieb haben. Wir bitten dich, erfülle du diese Gemeinde und alle Glieder und auch den Pfarrer und seine Familie und alle, die hier mitwirken, mit deinem Heiligen Geist. Öffne du ihnen allen den Verstand mehr und mehr, wie die Tage vorbeigehen, dass mehr Menschen hier, wo es so bitter nötig ist und wo der Atheismus herrscht, dass da wirklich etwas geschieht in deinem Namen, dass Menschen dich finden und dich bezeugen und dich genießen und sich freuen, alle ihre Lebtage, weil sie dich kennen und du ihre Freude bist. So danken wir dir für die Stunde zusammen. Segne uns den ganzen Sonntag zu deiner Ehre und setz du uns anderen Menschen heute noch zum Segen. Amen.